herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe unseres Mykotroph-Podcast. Der Podcast von Mykotroph, dem Institut für natürliche Gesundheit und Vitalpilze, entführt Sie in die spannende Welt der Vitalpilze. Wir machen Sie vertraut mit der Mykotherapie, dem Heilen mit Pilzen und richten für Sie in jeder Folge den Fokus auf ein spezielles Thema der Vitalpilzanwendungen. Diese Ausgabe befasst sich mit dem Thema: Was ist eigentlich die Mykotherapie? Die praktizierende Heilpraktikerin Katrin Battaglia kann auf eine langjährige Erfahrung im Bereich der Mykotherapie zurückblicken und lässt sie heute an ihrem Erkenntnisschatz teilhaben. Natürlich können Sie sich zu diesem und allen anderen Fragen rund um die Mykotherapie kostenfrei von uns beraten lassen. Nun wünschen wir Ihnen viel Spaß und wertvolle Erkenntnisse. Ja, hallo Katrin, dann stelle ich doch mal die Frage: Was ist die Mykotherapie?
Im Rahmen von den Zivilisationserkrankungen und vielen anderen chronischen Erkrankungen hört man immer wieder von den Vitalpilzen. Aber was sind das eigentlich für Pilze? Was ist das Besondere an ihnen? Wie lässt sich ihre Wirkungsweise erklären? Und vor allem auch, bei welchen Erkrankungen kommen sie zum Einsatz? Darauf möchte ich gleich näher eingehen. Ich werde Ihnen außerdem auch die wichtigsten Vitalpilze vorstellen. Wenn wir von den Vitalpilzen sprechen, dann meinen wir Ständerpilze. Es gibt ja verschiedene Gattungen von Pilzen. Bei den Vitalpilzen sprechen wir, wie gesagt, von den Ständerpilzen. Und das, was wir normalerweise als Pilz sehen, der Fruchtkörper, das, was über der Erde wächst, das ist eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Wenn Pilze auf der Wiese wachsen, dann haben sie meistens einen Hut und einen Stiel. An der Unterseite des Hutes befinden sich die Lamellen, in denen die Pilzsporen enthalten sind. Das sind die Samen, die dann wieder über den Wind sich verbreiten und neu auskeimen. Der größte Teil des Pilzes liegt allerdings im Nährboden und ist zum Teil auch gar nicht mit bloßem Auge sichtbar. Wenn man mal im Wald spazieren geht und mal einen Holzstamm umdreht, sieht man manchmal so weißliche Fäden. Das ist dann das sichtbare Geflecht der Pilze, das sogenannte Myzel. Es ist vergleichbar mit den Wurzeln bei Pflanzen und ist verantwortlich für die Nährstoffversorgung des Fruchtkörpers. Es gibt aber noch ein riesengroßes Pilzgeflecht, was sich durch den ganzen Nährboden durchzieht. Das sind die sogenannten Hyphen. Ein spinnennetzartiges Geflecht. Und so schaffen es Pilze, wirklich zum größten Organismus auf der Welt zu werden. Man hat einen Hallimasch gefunden, der eine Ausdehnung von 9 Quadratkilometern hat und sehr wahrscheinlich 2400 Jahre alt ist. Wenn man Pilze so wachsen sieht, dann denkt man erstmal, es sind Pflanzen. Aber sie unterscheiden sich sehr stark von Pflanzen, weil sie keine Photosynthese betreiben. Das heißt, sie enthalten auch kein Chlorophyll und sie enthalten keine Zellulose. Ihre Zellwände bestehen aus Chitin. Das heißt, von ihrem Stoffwechsel her sind die Pilze den Tieren viel, viel ähnlicher. Sie können nämlich auch organische Nahrung mithilfe von Enzymen aufnehmen. Und sie nutzen Kohlenhydrate und können diese sogar speichern. Daraus ergibt sich auch ihre besondere Bedeutung in der Natur. Pilze können nahezu jede organische Materie zerlegen. Damit spalten sie Organismen wieder auf in ihre ursprünglichen Nährstoffe, sodass diese wieder in den natürlichen Kreislauf eingehen können. Sie helfen also zu recyceln, das heißt, ohne Pilze wäre ein gesunder Wald auch gar nicht vorstellbar. Des Weiteren entgiften Pilze auch unsere Böden. Sie können entweder Giftstoffe im Fruchtkörper speichern, dann ist es natürlich wichtig, dass diese Fruchtkörper nicht verzehrt werden, dass sie abgeerntet und entsorgt werden. Aber Pilze können auch durch ihren hohen Enzymgehalt Giftstoffe in weniger toxische Substanzen umbauen. Und diese Fähigkeit macht man sich wirklich auch im Umweltschutz schon zunutze. Gerade im Amazonasgebiet gibt es da sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten, Forschung auch dazu, welcher Pilz wirklich welche Substanzen entgiftet. Da gibt es hervorragende Ergebnisse, wenn es um die Entgiftung von Böden geht in Bezug auf Pestizide, Holzschutzmittel, aber auch ölhaltige Substanzen. In der Natur sind die Pilze ganz, ganz wichtig, im Wald vor allem auch, aber auch in der Symbiose mit anderen Pflanzen kommen sie häufig vor. Das sind die sogenannten Mykorrhiza-Pilze. 80-90% aller Pflanzen werden in ihrem Wachstum gefördert, dadurch, dass sie eben in Gemeinschaft mit Pilzen leben. Durch diese feinen Pilzfäden können die Pflanzen oder Bäume mit noch mehr Nährstoffen versorgt werden. Und als Symbiose geben dann die Bäume zum Beispiel Kohlenhydrate an die Pilze ab, die dann, wie schon erwähnt, in den Pilzen in Form von Glykogen auch gespeichert werden. Die Bedeutung von Pilzen für den Menschen ist seit Jahrtausenden schon die als Nahrungsmittel. Pilze werden gerne auch als Fleisch des Waldes bezeichnet, weil sie einfach sehr, sehr viele Eiweiße enthalten. Alle essentiellen Aminosäuren sind in den Pilzen zu finden. Man hat Pilze aber auch schon immer zur Fermentierung eingesetzt, bei Milchprodukten, bei der Alkoholherstellung. Und dann hat man Pilze aber auch im therapeutischen Bereich schon genutzt, zuerst eher homöopathisch, da hat man auch gerade die toxischen Pilze dann verwendet. Und man kennt Pilze gerade auch im Einsatz durch die Schamanen, die haben gerne halluzinogene Pilze verwendet, um dann gewisse Therapien durchzuführen. Eine andere Form von Pilzen finden wir gerade auch bei immungeschwächten Menschen oder auch bei Bäumen, bei Pflanzen, die geschwächt sind. Ja, das sind die sogenannten Schwächeparasiten. Das sind eher pathogene Pilze, also krankmachende Pilze. Und wenn ein Baum, wenn ein Organismus, auch wenn ein Mensch geschwächt ist, viel Stress hat, können sich pathogene Pilze eher ausbreiten. Bei Menschen kennen wir zum Beispiel den Candida-Pilz, der gerne auftritt, gerade auch wenn Schwermetallbelastungen da sind. Gibt es die Theorie, dass Candida auftritt, um das Amalgam wieder aus dem Körper zu entgiften? Und das Gleiche sehen wir eben auch in der Natur, dass Pilze sich vor allem dort ausbreiten, wo Schwermetallbelastungen im Boden sind. Deswegen ist es hier eben wichtig, wie gesagt, die Fruchtkörper aus der Wildsammlung nicht zu häufig zu verwenden, vor allem nicht aus den Gebieten zu verwenden, wo man weiß, es gibt eine starke Umweltbelastung. Außerdem hat man aus dem Penicillium das Penicillin entwickelt, unser erstes und wichtigstes Antibiotikum. Des Weiteren auch Cyclosporin, das ist ein Immunsuppressivum. Das heißt, Pilze werden auch im Bereich der Pharmaindustrie genutzt. Die Pilze, die wir uns jetzt anschauen werden, die sogenannten Vitalpilze, das sind alles Ständerpilze, höher entwickelte Pilze, die mit den pathogenen Pilzen, also mit Candida, mit Fußpilz, nichts gemeinsam haben. Das sind alles essbare Pilze, Speisepilze, die ich jetzt im Einzelnen vorstellen werde. Ich werde Ihnen die einzelnen Vitalpilze jetzt in alphabetischer Reihenfolge vorstellen, also das ist keine Wertung der Pilze. Der erste Pilz ist der sogenannte Agaricus Placei Murill. Er wird gerne abgekürzt als ABM oder auch Mandelpilz, weil er ein mandelartiges Aroma hat, wenn man den frischen Fruchtkörper isst. Sein Aussehen ist wie der eines braunen Champignons und natürlich kommt er in Südamerika, vor allem in Brasilien, vor. Er liebt die Sonne, deswegen wird er auch gerne Sonnenpilz genannt. Er ist inzwischen der Pilz, der am meisten untersucht ist in Bezug auf die immunmodulierenden Inhaltsstoffe, die sogenannten Polysaccharide, also Mehrfachzucker. Das sind die Inhaltsstoffe in Pilzen, die unser Immunsystem regulieren können und er hat den höchsten Anteil und vor allem auch die effektivsten Polysaccharide. Deswegen wird er vor allem eingesetzt, um unser Immunsystem zu balancieren. Balancieren ist in dem Zusammenhang ganz wichtig, weil er einerseits bei Abwehrschwäche eingesetzt wird, aber auch bei überschießenden Reaktionen des Immunsystems, das heißt bei Allergien, aber auch bei Autoimmunerkrankungen ist er ein ganz, ganz wichtiger Pilz. Wegen der Stärkung des Immunsystems wird er sehr gerne in der Tumortherapie verwendet, auch vor allem dann, wenn zum Beispiel durch eine Chemotherapie die Leber überlastet ist, wenn man die Leber noch unterstützen möchte, das kann der ABM auch sehr gut. Und vor allem auch, wenn die Blutbildung durch eine Chemotherapie in Mitleidenschaft gezogen ist, das heißt, wenn die weißen Blutkörperchen, die roten Blutkörperchen nicht mehr so gut aufgebaut werden, das kann man sehr gut mit dem ABM ausgleichen. Außerdem kommt er zum Einsatz beim Typ 1 Diabetes, weil er eben das Autoimmungeschehen reguliert und man hat auch festgestellt, dass er einen günstigen Einfluss auf den Cholesterin, auf den Blutzucker spielt. Außerdem kennt man die antioxidative Wirkung der Pilze und die ist vor allem auch bei dem ABM zu beobachten. Warum antioxidative Präparate so wichtig sind, werde ich an der Stelle kurz einfügen, weil das ist ein Grundprinzip bei den Pilzen, dass sie antioxidative Wirkung haben und somit eine antientzündliche Wirkung haben. Und man diskutiert inzwischen sehr viele chronische Silent Inflammation, heißt es auch, also eher so eine unterschwellige Entzündung, die gar nicht bemerkbar ist unbedingt an Symptomen, die aber auf Zellebene abläuft, beziehungsweise auch gerne in den Gefäßen abläuft und dann zu vielen verschiedenen chronischen Erkrankungen führen kann. Unser nächster Pilz ist der Auricularia polytricha, auch Judasohr genannt. Diesen Pilz kennen Sie vielleicht aus dem China-Restaurant. Den haben wir gerne mal, wenn wir uns im China-Restaurant etwas bestellen. Dieser etwas glibberige, dunklere Pilz, das ist der Auricularia. Und sein Haupteinsatzgebiet sind die Blutgefäße und die Schleimhäute. Man sieht es, wie gesagt, schon so ein bisschen an der Oberfläche. Er hat die Fähigkeit, auch im Körper, das weiß man aus der traditionellen chinesischen Medizin, er hat die Fähigkeit, den Körper zu befeuchten und vor allem auch die Schleimhäute zu befeuchten. Also bei trockenen Augen generell, wenn die Haut, die Schleimhäute trocken sind, oder auch bei chronischen Schleimhautentzündungen, Blasenentzündungen, da kommt der Auricularia gerne zum Einsatz. Und wie schon erwähnt, das zweite große Einsatzgebiet ist das Blutgefäßsystem. Und hier hat er die Eigenschaft, dass er die Aggregation der Thrombozyten verhindert. Also er verbessert die Fließfähigkeit des Blutes und kommt daher bei Arteriosklerose zum Einsatz, aber auch bei Stauungen in den Venen, bei Krampfadern, bei Besenreisern und immer dann, wenn man die Durchblutung verbessern will. Zum Beispiel beim Tinnitus oder bei verminderter Durchblutung, zum Beispiel auch bei einem Diabetes, ist er sehr effektiv einzusetzen. Der Chaga, auch Schieferschillerporling, kommt vor allem in den sibirischen Ländern vor. Traditionell findet er Verwendung seit dem 12. Jahrhundert in Russland, in Polen, aber auch im Baltikum. Und heutzutage wächst er wild, vor allem in den kühleren Regionen, auch in Kanada ist er zu finden, aber auch in Skandinavien. Traditionell hat man ihn als Tee zubereitet. Da haben wir natürlich dann aber nur die wasserlöslichen Inhaltsstoffe und da wir Teewasser meistens bis auf 100 Grad erhitzen, gehen dann auch die Enzyme kaputt. Also wir haben keine Enzymaktivität mehr. Deswegen wird der Chaga heute sehr, sehr gerne auch als Pulver verwendet. Das heißt, der ganze Fruchtkörper wird vermahlen, pulverisiert und zum Beispiel dann in Kapseln abgefüllt, kann er gut eingenommen werden, um einfach auch alle Inhaltsstoffe zu haben und um die Enzymaktivität der Pilze vor allem zu erhalten. Chaga wird traditionell verwendet, um die Verdauung zu regulieren. Er hat einen starken Bezug zu unserem Magen-Darm-Trakt, kann dort verschiedenste Erkrankungen behandeln. Seine Hauptwirkung ist aber auch die antioxidative Wirkung. Man hat in ihm sehr viel Melanin gefunden, was wir ja auch kennen aus unserem Organismus. Das ist die Substanz, die die Haut vor oxidativen Schäden durch Strahlen, also durch UV-Strahlen schützen soll. Und dieses Melanin ist eben auch in dem Pilz enthalten und schützt somit, wenn wir den Pilz einnehmen, auch vor oxidativem Stress, Vorentzündungen, deswegen hat der Chaga eine starke Wirkung bei allen entzündlichen Prozessen, aber auch bei Tumorerkrankungen. Der nächste Pilz ist der Coprinus comatus, der Schopftintling. Den haben Sie vielleicht schon mal bei einem Spaziergang gesehen. Er wächst bei uns sehr gerne auch auf Wiesen oder am Waldrand. Und seine Verwendung ist vor allem bei Diabetes. Er hat eine sehr gute blutzuckerregulierende Wirkung. Er kann unsere Bauchspeicheldrüse unterstützen und regenerieren. Und er kommt vor allem beim Typ 1 Diabetes zum Einsatz, bei chronischem Diabetes. Außerdem ist er hilfreich bei Übergewicht. Er reguliert auch den Fettstoffwechsel sehr gut. Und er hat eher so ein bisschen eine abführende Wirkung. Deswegen wird er auch gerne bei Verstopfungen verwendet. Als nächsten Pilz kommen wir zum Cordyceps. Das ist ein Pilz, der natürlicherweise im tibetischen Hochland zu finden ist. Und hier bei den Wildsammlungen haben damals die Chinesen sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, für das Kilo, weil er die Ausdauer stärkt, weil er die Vitalität stärkt. Inzwischen kann man den Pilz, vor allem auch das Pilzmyzel, gut kultivieren. Und man kennt seine Wirkungsweise vor allem auch aus der traditionellen chinesischen Medizin, wo man weiß, dass er die Nierenenergie sehr gut stärkt. Und die Nierenenergie im Sinne der chinesischen Medizin ist dafür verantwortlich, wie viel Lebenskraft wir haben, wie widerstandsfähig wir sind, sowohl auf der physischen, aber auch auf der psychischen Ebene. Und dieser Bezug zur Niere hat aber schließt auch die Nebenniere mit ein und auch die Hormonproduktion der Nebenniere. Also das hat man dann in den neueren Studien festgestellt, dass die Cortisolproduktion durch den Cordyceps auch wieder angeregt werden kann. Deswegen ist er auch ein sehr guter Pilz bei Depressionen zum Beispiel und auch immer dann, wenn es darum geht, die Geschlechtshormone zu regulieren. Er kann sehr gut begleitend in den Wechseljahren gegeben werden. Er dient, wie gesagt, sehr gut zur Stärkung, zur Vitalität, auch bei Sportlern. Wenn die Ausdauer geschwächt ist, wenn man wieder zu Kräften kommen will, dann ist es ein wunderbarer Pilz. Der nächste Pilz ist der Coriolus versicolor, auch Schmetterlingsporling genannt. Zu ihm gibt es auch schon sehr viele wissenschaftliche Studien. Er ist auch in der traditionellen chinesischen Medizin beschrieben worden. Aber bei ihm ist vor allem interessant, dass er gegen alle viralen Infekte sehr gut einzusetzen ist und vor allem auch gegen diese chronische Erschöpfung infolge von viralen Infekten. Da gibt es einige Studien dazu. Das heißt also, bei Herpes, HPV, aber auch beim Epstein-Barr-Virus kann der Coriolus sehr effektiv verwendet werden. Aber auch bei allen bakteriellen Infekten kommt er zum Einsatz und er reguliert sehr gut auch unser Immunsystem. Er wird gerne auch begleitend in der Tumortherapie verwendet, weil er begleitend zur Strahlen- und Chemotherapie deren Nebenwirkungen reduzieren kann, aber auch, weil er das Immunsystem sehr effektiv reguliert. Ein weiterer Pilz, der Hericium erinaceus, auch Igelstachelbart genannt. Bei ihm ist vor allem auch der Einsatz auf das Nervensystem bekannt. Da gibt es sehr viele neuere Studien, die belegen, dass durch den Hericium die Regeneration der Nerven aktiviert wird. Also man hat periphere Nerven durchtrennt bei Tieren und hat festgestellt, dass die Reflexe, die Funktionsfähigkeit schneller wieder erlangt wird, wenn gleichzeitig der Hericium gefüttert wird. Und man hat es auch gesehen in Bezug auf das zentrale Nervensystem, das heißt bei Gedächtnisstörungen, bei Demenz, aber auch bei ADHS gibt es sehr positive Berichte, die zeigen, dass der Pilz auch die Blut-Hirn-Schranke übertritt und auch im zentralen Nervensystem sehr gut den oxidativen Stress einerseits reduziert, aber auch das Nervensystem regeneriert. Da ist wirklich ein Haupteinsatzgebiet dieses Pilzes. aber auch im Bereich Magen-Darm und hier vor allem bei der Schleimhaut. Um die Schleimhaut zu stärken, können wir den Heritium verwenden. Das heißt, bei einem Reizmagen, Reizdarm, wenn durch Stress, weil der Pilz auch sehr gut beruhigend wird, ne, wirkt, also bei Stress, wenn man gerne mit dem Magen-Darm-Beschwerden reagiert, ist der Heritium ein sehr guter Pilz. Da der Heritium diese beruhigende Wirkung hat, kann er sehr gut auch bei Schlafstörungen eingesetzt werden. Der nächste Pilz, genannt Maitake Klapperschwamm, er findet Verwendung vor allem beim metabolischen Syndrom. Er hat eine sehr gute regulierende Wirkung, einerseits auf unsere Blutfettwerte, also wenn die Triglyceride zu hoch sind, aber auch wenn die Cholesterinwerte zu hoch sind. Er kann aber genauso gut den Blutzuckerspiegel regulieren und hier vor allem beim Typ-2-Diabetiker. Da wird die Insulinsensitivität der Zielzellen verbessert, sodass das noch vorhandene Insulin besser wirken kann, dass der Blutzuckerspiegel dadurch gesenkt werden kann. Und somit, wenn eben die Stoffwechselproblematik gut eingestellt wird, haben wir auch einen sehr guten Effekt, zum Beispiel bei Arteriosklerose, dass es gar nicht zur Arteriosklerose erst kommt und eben auch eine sehr gute regulierende Wirkung dann auf Bluthochdruck, der aufgrund von Problemen im Fettstoffwechsel oder beim Blutzucker entstehen kann. Des Weiteren ist der Maitake neben dem ABM auch einer der Pilze, der am meisten der effektivsten Polysaccharide enthält und deswegen auch ein ganz wichtiger Pilz, immer wenn es um die Regulierung des Immunsystems geht. Er wird sehr gerne auch parallel in der Tumortherapie eingesetzt. Vor allem auch, wenn es zu Knochenmetastasen kommt, weil man gesehen hat, dass der Maitake die Osteoblasten aktiviert. Das sind also die Knochenzellen, die dazu führen, dass der Knochen gestärkt wird und dass die Metastasen eben, um dem Knochenabbau vorzubeugen. Da kann man den Maitake sehr gut einsetzen. Ein anderer Pilz, den Sie wahrscheinlich schon mal auf der Speisekarte gefunden haben, das ist der sogenannte Austernpilz, Pleurotus ostreatus. Er schmeckt nicht nur gut, sondern ist sehr gesund für unsere Darmflora, weil durch ihn sich unsere gesunden Darmkeime ernähren können, vermehren können. Und inzwischen weiß man, dass eine gesunde Darmflora ganz entscheidend ist für generell ein gesundes Immunsystem und als Basis für unsere Gesundheit ganz, ganz wichtig ist. Des Weiteren weiß man aus der traditionellen chinesischen Medizin, dass er auch die Sehnen und Bänder stärkt, dass er also einen Bezug hat zum Bewegungsapparat. Und neuere Ergebnisse zeigen auch, dass er Homozystein reduzieren kann und somit eine positive Wirkung bei Arteriosklerose, bei Bluthochdruck hat. Der nächste Pilz, Polyporus umbellatus, der Eichhase. Seine Hauptwirkung ist die auf unser Lymphsystem. Er hat eine sehr starke entwässernde Wirkung. Er wirkt harntreibend bei lymphatischen Stauungen, auch bei Metastasen, die über die Lymphknoten gehen, wo vielleicht auch Lymphknoten entfernt wurden, ist das ein Pilz, den man sehr gut einsetzen kann zum Entwässern. Man sollte nur aufpassen bei der Langzeitanwendung. Also da ist es wichtig, auch generell bei den Pilzen, dass sie sich beraten lassen. Das ist so einer der Pilze, wo man wirklich sagen muss, je nachdem, was die Ausgangssituation bei jedem Einzelnen ist, da sollte man ihn unter Umständen nicht zu lange einsetzen. Es gibt auch Erfahrungsberichte, die zeigen, dass er sehr positiv auf unsere Haut, aber auch auf unsere Haare wirkt. Er wird gerne deswegen auch bei Haarausfall ergänzend eingesetzt. Und wie gesagt, immer um den Lymphfluss zu aktivieren, was zum Beispiel dann auch bei Zellulitis oder bei der Jugendakne sehr effektiv in Kombination nochmal mit anderen Pilzen sein kann. Ja, ein spannender Pilz, der Poria coccus, der Kokospilz. Das passt ganz gut, dass er jetzt so im Anschluss an den Polyporus auch von der alphabetischen Reihenfolge kommt, weil er ist auch ein Pilz, der sehr gut Feuchtigkeit ausleitet. Er ist eher so bekannt aus der traditionellen chinesischen Medizin wieder. Da haben wir aber nicht das Problem, dass es zu Trockenheit kommt. Also den Poria coccus, den kann man ruhig auch längerfristig einsetzen, wenn man das Gefühl hat, es gibt Stauungen im Körper, es gibt vermehrte Flüssigkeitseinlagerungen. Und aus Sicht der chinesischen Medizin ist alles, was zu viel ist im Körper und da eigentlich nicht hingehört, das wird so grob als Schleim bezeichnet. Das heißt eben auch zum Beispiel Steine oder Zysten, Myome, was heutzutage häufig auch vorkommt, Lipome. Das ist alles Schleim und das kann sehr gut durch den Poria coccus gelöst werden. Aber auch das, was wir so landläufig unter Schleim verstehen, also wirklich die blockierten Bronchien, Nebenhöhlen, da ist der Poria ein Pilz, der immer ergänzend dann auch mit anderen Pilzen sehr gut eingesetzt werden kann. Des Weiteren weiß man aber auch, dass er bei nervösen Magen- oder Herzbeschwerden eher so eine beruhigende Wirkung auch hat, dass er eben sehr gut ausgleichend wirkt, auch in Bezug auf unsere Mitte, ne, so sagt man in der chinesischen Medizin, die Mitte, die eben auch die Feuchtigkeiten transformiert. Das passt dann eben wieder zu dem, dass er Schleim reduziert. Der nächste Pilz ist der Reishi, der glänzende Lackporling. Das ist der Pilz, der so das breiteste Wirkspektrum hat, der auch traditionell schon sehr, sehr lange eingesetzt wird. Er wurde von den japanischen Kaisern zum Beispiel als Schutzamulett getragen. Also die haben sich den Fruchtkörper umgehängt. Und am Reishi sieht man einfach sehr gut eines der Grundprinzipien, wie Pilze wirken, dass sie diese regulierende Wirkung haben. Wir kennen den Reishi als Pilz, der sehr gut das Immunsystem stärken kann, der aber andererseits auch sehr effektiv ist, um Entzündungen zu reduzieren, um Allergien zu reduzieren. Er hat daher eine regulierende Wirkung auf das Immunsystem. Je nachdem, wie die Ausgangslage im Körper ist, fährt er das Immunsystem nach oben oder eben nach unten. Neuere Studien zeigen auch, dass er die Histaminausschüttung reduziert, was bei Allergikern ein ganz wichtiger Punkt ist. Und man hat festgestellt, dass diese regulierende Wirkung nicht nur aufs Immunsystem, sondern eben auch auf das Nervensystem zutrifft. Das heißt, immer dann, wenn man eher überdreht ist, überreizt ist, schlecht in den Schlaf kommt, dann ist es sehr gut, den Reishi einzunehmen, um wirklich so das Nervensystem mal ein bisschen runterzufahren. Andererseits kann der Reishi aber auch aktivieren, indem er zum Beispiel die Sauerstoffversorgung des Körpers verbessert. Man hat bei einem Höhenmarathon festgestellt, dass die Teilnehmer wesentlich leistungsfähiger waren. Also die Sauerstoffaufnahme über die roten Blutkörperchen wird verbessert, die Herzleistung, Lungenleistung, all das kann durch den Reishi verbessert werden. Und das weiß man eben auch aus der chinesischen Medizin, dass er einen besonderen Bezug hat zum Herzen, aber auch zur Lunge. Also er ist ein sehr, sehr vielfältiger Pilz und kommt vor allem auch bei allen stressbedingten Erkrankungen zum Einsatz. Und immer wenn man so eine emotionale Komponente auch vermutet, ne, wenn die Emotionen eine Rolle spielen, um die Emotionen auszugleichen, da ist der Reishi ein sehr guter Pilz. Und nicht zuletzt, nicht zu vergessen, für die Schilddrüse ganz, ganz wichtig, die hormonelle Situation der Schilddrüse zu regulieren, sowohl bei einer Unter-, aber auch bei einer Überfunktion, kann er hier eingesetzt werden. Ein weiterer Pilz, den Sie sicherlich vom Frischmarkt kennen, ist der Shiitake, Lentinula edodes genannt. Und er ist neben dem Champignon einer der meist angebauten Speisepilze. Und das war somit einer der ersten Vitalpilze, die therapeutisch eingesetzt wurden. Deswegen auch damals zumindest einer der bestuntersuchtesten Pilze. Und das war im Grunde der erste Pilz, aus dem man einen Inhaltsstoff isoliert hat, der dann auch als Antitumorwirkstoff zugelassen wurde, das sogenannte Lentinan. Deswegen setzen wir auch heute Shiitake noch gerne bei Tumorerkrankungen ein. Aber ein anderer Schwerpunkt ist seine regulierende Wirkung auf den Fettstoffwechsel, gerade auch um das Cholesterin zu reduzieren, Triglyceride zu reduzieren. Deswegen wirkt er auch so gut bei Atherosklerose, bei Bluthochdruck. Und des Weiteren hat er noch eine eher basische Wirkung. Er kann die Harnsäure sehr gut senken. Er hat positiven Effekt bei Gichterkrankungen. Der Shiitake wird außerdem gerne bei Migräne, Kopfschmerz oder auch Schwindel eingesetzt. Und es ist nachgewiesen, dass er einen Stoff, das sekretorische IgA, einen Abwehrstoff, an den Schleimhäuten aktiviert. Deswegen kann er sehr gut vorbeugend gegen Karies und Parodontose eingesetzt werden. Da ist es wichtig, dass man entweder das Pulver einspeichelt oder den Pilz einfach frisch zu sich nimmt und gut kaut. Um die generelle Wirkungsweise der Pilze nochmal zusammenzufassen, kann man sagen, sie haben eine sehr gute Wirkung in Bezug auf unsere Entgiftung. Einerseits, weil sie selber Entgiftungsenzyme enthalten, aber auch, weil sie Entgiftungsenzyme in unserem Körper aktivieren. Und weil sie außerdem noch unsere Entgiftungsorgane direkt unterstützen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn man Vitalpilze einsetzt. Die Entgiftung wird aktiviert. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist die regulierende Wirkung aller Pilze. Und um dieses regulierende Prinzip zu verstehen, muss man einfach schauen, was reguliert im Körper. Und das ist übergeordnet unser Nervensystem, unser Hormonsystem. Und darüber werden letztendlich auch alle Organfunktionen reguliert. Und hier vor allem bei den Pilzen eben auch das Immunsystem. Also Regulation der Regelkreisläufe, Nerven, Hormon, Immunsystem. Und dann haben die einzelnen Pilze eben ihre spezifischen Organschwerpunkte und so kann man dann sich einzelne Pilzkombinationen ganz gut auswählen. Ich würde Ihnen auf jeden Fall empfehlen, sich beraten zu lassen. Sie sehen, wie komplex das Thema ist und man hat häufig den Eindruck so, oh ja, ich brauche am besten alle Pilze, aber Sie können sich sehr gerne beraten lassen unter der angegebenen Telefonnummer, damit Sie wirklich die für Sie effektivsten Pilze finden. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit, gute Gesundheit und bis bald.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. In der kommenden Folge werden wir das Thema Entgiftung näher beleuchten. Dieser Podcast wurde produziert von Mykotroph, dem Institut für natürliche Gesundheit und Vitalpilze. Weitere spannende Podcasts rund um die Mykotherapie finden Sie auf unserer Webseite www.mykotroph.de. Haben Sie noch Fragen? Gerne nehmen wir uns Zeit für Sie. Unser erfahrenes Mykotherapeutenteam berät Sie gerne ausführlich und kostenfrei in allen Fragen rund um Ihre Gesundheit. Rufen Sie an, wir freuen uns auf Sie. 040-3346-86-300 Hamburg 3346-86-300